Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In Frankreich wurde sie zur Nationalheldin und ging als Jungfrau von Orléans in die Geschichte ein. Ich spreche von der zur Legende gewordenen Jeanne d'Arc, die vor rund 600 Jahren entscheidend dazu beigetragen hat, die englischen Truppen aus dem Land zu vertreiben. Seitdem ist sie zum Mythos geworden, zur Protagonistin von unzähligen Filmen, Romanen und Bühnenstücken. Natürlich steht sie auch im Fokus unterschiedlicher Wissenschaftler. Der Historiker Gerd Krummeich beschäftigt sich beispielsweise seit Anfang seiner Forscherlaufbahn mit ihr. Jetzt ist ein neues Buch von ihm erschienen. Jeanne d'Arc, Seherin, Kriegerin, Heilige heißt der Titel. Alfred Schmitz hat mit ihm gesprochen.
Es gibt keinen Menschen im Mittelalter, über den es mehr Quellen gibt, dessen Existenz genauestens beleuchtet ist aus allen Winkeln wie Jeanne d'Arc. Und ich finde sie immer wieder faszinierend.
Schon 1989 machte der mittlerweile 75-jährige Gerd Krummeich Jeanne d'Arc zum Thema seiner Habilitationsschrift. Seitdem ist diese legendäre Figur einer seiner Forschungsschwerpunkte. Obwohl Jeanne kaum schreiben und lesen konnte, waren ihre wichtigsten Waffen im Kampf gegen die englische Besatzung ihre rhetorische Begabung, ihre Kommunikationsfähigkeit, ihr Charisma.
Ein zeitgenössischer Beobachter sagt, bevor sie da war, konnten 200 Engländer ohne weiteres 500 Franzosen in die Flucht schlagen, wenn sie nur auftraten. Und als sie dann kam, mit ihrer Begeisterungsfähigkeit, hatten plötzlich 200 Franzosen genug Kraft, um 500 Engländer zu verjagen. Diese Begeisterungsfähigkeit, die sie hatte, die sich auf die Soldaten, auf die Ritter, sogar auf die Söldnerheere und auf die Stadtbürger von Orléans und den anderen Städten, die sie dann einnahm, übertrug.
Geboren wird Jeanne d'Arc um 1412 im lothringischen Dorf Domremy. Mit 13 beginnt sie Stimmen zu hören, göttliche Eingebungen und Visionen, wie sie sagt. Diese Stimmen geben ihr schließlich einen konkreten Auftrag, den sie 1428 zu ihrer Mission macht.
Der Auftrag lautete, zum König nach Chinon zu gehen, wo sich Karl VII. Aufhielt, und ihm dazu bewegen, ihr Soldaten zu geben, damit sie mit diesen Orléans von der englischen Belagerung befreien konnte und dann anschließend den König zu seiner Weihe nach Reims zu bringen.
Um ihren göttlichen Auftrag erfüllen zu können, muss die junge Frau, die sich Jeanne la Pucelle, Jeanne die Jungfrau nennt, zum König vorgelassen werden und ihn von ihrer Mission überzeugen. Aus heutiger Sicht ein unglaublicher, wohl kaum realisierbarer Plan.
Für die mittelalterlichen Menschen war das so unmöglich nicht. Das war nicht von vornherein alles absurd. Warum nicht ein junges Mädchen schicken, was diesen so schreckliche Situation bereinigt? Die Engländer waren auf dem Weg, ganz Frankreich einzunehmen. Und in dieser Situation zu sagen, Gott schickt vielleicht Hilfe, aber die nehmen wir nicht an, das hat sich keiner getraut.
Karl VII. Ist gottesfürchtig und er ist in höchster Not. Also lässt er sich überzeugen und schickt Jeanne d'Arc mit einer Streitmacht aus Rittern und Söldnern nach Orléans, um die Stadt zu befreien. Auf einem Pferd, mit Lanze und Schwert bewaffnet und mit einer Ritterrüstung ausgestattet, führt Jeanne d'Arc die Truppen des französischen Thronanwärters gegen die Engländer und die mit ihnen verbündeten Burgunder von Sieg zu Sieg.
Sie ist auch deshalb oft in der Forschungsliteratur und in der populären Literatur oft mit Napoleon verglichen worden, weil sie einen sehr, sehr, sehr klaren strategischen und taktischen Blick hatte und extrem gut mit Soldatengruppen umgehen und diese führen konnte. Die Frau hatte ein, wie man sagt, militärisches Genie.
Dennoch gerät Jeanne d'Arc Ende Mai 1430 bei der Schlacht um Compiègne in burgundische Gefangenschaft und wird an die Engländer ausgeliefert. Für sie bietet sich nun die Möglichkeit, Rache an der jungen Frau zu nehmen. Sie aber einfach nur hinzurichten, würde sie zur Märtyrerin machen. Sie aber zu entglorifizieren, sie als verrückte Lügnerin, Hexe und Gotteslästerin zu diskreditieren, halten die Engländer für den besseren Schachzug.
Man wollte einfach beweisen, dass der Sieg von Orléans, die Weihe des Königs in Reims und so weiter, die ganzen anderen Schlachtenerfolge der Jungfrau eben nicht Gott zu verdanken waren, sondern dem Teufel.
Am 30. Mai 1431 wird Jeanne d'Arc auf dem Marktplatz von Rouen als Ketzerin öffentlich verbrannt. Doch die Niederlage Englands ist nicht mehr aufzuhalten. 1450 ist der Krieg um die französische Krone gewonnen, die englischen Truppen fast komplett aus Frankreich vertrieben. Nun hat es Karl VII., der Jeanne d'Arc während ihrer englischen Gefangenschaft schmählich im Stich gelassen hatte, sehr eilig damit, den Ruf seiner Kriegsheldin wiederherzustellen. In einem Revisionsprozess lässt er sie posthum rehabilitieren. Er möchte sich nicht nachsagen lassen müssen, seinen Sieg einer verurteilten Hexe zu verdanken. Stefanie Wodianka, Professorin für französische und italienische Literaturwissenschaft an der Universität Rostock, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Johanna von Orléans. Um herauszufinden, wie unterschiedlich Jeanne d'Arc in den verschiedenen Epochen und literarischen Stilrichtungen dargestellt wird, analysiert sie Werke aus Vergangenheit und Gegenwart.
Eine der ersten Spuren ist Christine de Pizan mit ihrem Gedicht über Jeanne d'Arc. Das ist ein erzählendes Gedicht aus dem Jahr 1429. Also zu dieser Zeit hat Jeanne d'Arc noch gelebt. Und Christine de Pizan hat hier ein Lobgedicht geschrieben, weil sie es geschafft hatte, Orléans zu befreien. Sie wird verglichen mit Moses, der sein Volk aus Ägypten führte. Christine Pizan kommt sogar zu dem Schluss, dass die gesegnete Jungfrau etwas vollbracht habe, was 5000 Männer nicht tun können.
Die sehr selbstbewusste Christine de Pizan war eine bedeutende Philosophin und Schriftstellerin des Mittelalters. Sie war nicht nur eine der ersten Frauen, die allein von ihrer Autorentätigkeit leben konnte, sondern auch eine der ersten Verfechterinnen einer feministischen Idee. In ihren Werken waren Frauen die Protagonisten. Eine Kriegsheldin wie Jeanne d'Arc passte daher sehr gut in ihr literarisches Denkkonzept. Das Narrativ der heldenhaften Frau, die es im patriarchal strukturierten Mittelalter fertigbrachte, Frankreich zu befreien und den Männern überlegen zu sein, macht sie auch heute wieder sehr aktuell, wie Stefanie Wodianka herausgefunden hat.
Durch das Tragen von Männerkleidung, durch das Tragen einer Rüstung, durch die Frage, ob sie vielleicht auch gar keine Frau war. Auch das wird ja in dem Ringen um ihre Erinnerung diskutiert, dass ihre Geschichte erzählt wird als die einer jungen Frau, die sich gegen Genderzuschreibungen wehrt. Und so wundert es auch nicht, dass sie jüngst durchaus auch öfter wieder ins Spiel gebracht wird als Erinnerungsfigur, die für Transgender- und Queer-Identitäten eine wichtige Identifikation Rolle spielt.
Von der Heldin des Mittelalters und der Identifikationsfigur der Gegenwart unterscheidet sich die Jeanne d'Arc, wie sie der Aufklärer Voltaire darstellt, komplett. In seinem Werk La Pucelle d'Orléans, die Jungfrau von Orléans, macht der französische Philosoph und Schriftsteller die Kriegsheldin geradezu lächerlich. Bei ihm ist Jeanne die uneheliche Tochter eines Pfarrers und einer Stallmagd und nicht, wie historisch belegt, die Tochter einer angesehenen Bauernfamilie. Voltaire rückt nicht ihre Heldentaten in den Vordergrund, sondern eine imaginäre, leidenschaftliche Beziehung zu einem französischen Ritter, womit er auch ihre Jungfräulichkeit in Frage stellt. Im aufgeklärten französischen Bürgertum wird Voltaires Satire zum Renner. Klerus und Königshaus sind weniger amüsiert und halten das Werk für Blasphemie.
Später im 19. Jahrhundert hat man gefragt, auch nach der Französischen Revolution, ist sie eine Handlangerin des Royalismus gewesen oder ist sie ein Opfer von Thron und Altar? Sie wurde einerseits von rechtspopulistischen Strömungen, auch in der Literatur, vereinnahmt. Auf der anderen Seite hat sie aber durch ihren guten Draht zum Übernatürlichen auch Anschlussmöglichkeiten für esoterische Gruppierungen, die sie verehren. Ich habe erst letztes Jahr gelesen, dass Armin Rohde Greta Thunberg bezeichnet hat als die moderne Jeanne d'Arc. Man sieht, Diese Figur ist einfach sehr vielfältig deutbar und das hat sich in Roman und Film eben auch sehr deutlich bei unseren Forschungen gezeigt.
Zur Ikone stilisiert wurde sie zum Beispiel 1948 von Hollywood-Regisseur Victor Fleming. Für seinen Monumentalstreifen Joan of Arc holte er sich Ingrid Bergman für die Hauptrolle vor die Kamera. In emotionsgeladenen Bildern verkörpert die schwedische Schauspielerin Jeanne d'Arc als schöne, unnahbar und entrückt wirkende Kriegsheldin, die schließlich als Opfer politischer Intrigen auf dem Scheiterhaufen endet. 20 Jahre zuvor zeigt Karl Theodor Dreyer in seinem Stummfilm La Passion de Jeanne d'Arc eine fast biblische Ausrichtung des Stoffes, bei der er seine Hauptdarstellerin Maria Falconetti eine Dornenkrone tragen lässt.
Hier repräsentiert Jeanne d'Arc Christus gleich das Leiden der Menschheit. Und eigentlich jenseits aller nationaler Zuschreibungen sehen wir hier eine Jeanne d'Arc als Inkarnation des Leidens an sich. Und auch gerade kürzlich gab es in Frankreich eine neue Verfilmung von Bruno Dumont, ein Zweiteiler, der die Figur Jeanne d'Arc in eine kindliche Jeannette und in eine Jeanne zerfallen lässt. Und man sieht, dass also auch noch bis in unsere jüngste Vergangenheit hinein Jeanne d'Arc auf den Kinoleinwänden präsent ist.
Alfred Schmitz über die Bedeutung von Jeanne d'Arc zwischen Mythos und historischen Fakten.